Guten Morgen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Das ist kein versteckter Hinweis für die Länge dieser Predigt, sondern ich möchte heute unseren Blick auf eine Wirklichkeit, auf eine Realität richten, die uns immer mal wieder so aus dem Blickfeld rutscht. Als Christen haben wir diesen Glauben. Jesus ist aus der Ewigkeit in diese Welt gekommen. Er war schon immer da und kam zu einer bestimmten Zeit in diese Welt. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er ist aufgefahren in den Himmel. Sitzt zur Rechten Gottes. Der Tod hat bei ihm nichts mehr zu melden. Das feiern wir an Ostern und Himmelfahrt. Daran glauben wir. Wir glauben, dass Jesus ewig lebt und dass er dort für uns eine Wohnung vorbereitet. Wir Christen, wir glauben das. Aber ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch von Zeit zu Zeit realisiert, dass es irgendwie mehr geben muss. Dass das hier, was wir hier so sehen, nicht alles sein kann. Und ich bin da auf eine Bibelstelle gestoßen. Die steht in Prediger 3, Vers 11. Okay, genau. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Die Ewigkeit, der Himmel und auch die Hölle, sie sind eine reale Existenz, eine reale Größe. Und dieses Bewusstsein, dass da mehr gibt, das hat Gott in unsere Herzen reingelegt. Dieses Leben kann nicht alles sein. Das ist mein erster Titel, meine erste Überschrift. Die Bibel ist voll davon. Jesus hat so viel über den Himmel und die Hölle, die Ewigkeit und über die Realität des Vaters im Himmel gesprochen. Aber ich sehe das auch noch in ganz vielen anderen Punkten und möchte euch da einfach gern teilhaben lassen an meinen Gedanken. Wir Menschen, wir haben so ein Verlangen, ein Sehnen nach Schönheit. Manche Menschen, die stehen da wirklich dafür stundenlang vorm Spiegel, kaum zu glauben für einen Mann, der nicht mehr ganz so viel Haare auf dem Kopf hat. Frage ich mich immer, was man da so lang macht. Aber wir haben diese Sehnsucht nach Schönheit, nicht nur in dem Körperlichen. Wir sehen uns nach einem schönen Zuhause. Wir sehen uns nach einer schönen Wohnung. Das schöne Auto, das immer wieder neu poliert wird. Wie viel Kraft, Zeit und Energie setzen wir rein, um schöne Momente zu erleben? Eine Hochzeit, ihr habt dieses Jahr, glaube ich, ganz doch einige gefeiert hier. Wie viel Zeit, wie viel Kraft und Energie geht da rein, um diesen Tag zu dem schönsten im Leben dieser zwei Menschen zu machen? Also irgendwie haben wir eine Sehnsucht. Na, wir wollen uns für immer daran erinnern, an diesen schönen Moment. Das soll uns nie aus dem Kopf, aus dem Gedächtnis rausgehen. Na, dann kommen diese Sätze, hey, dieser Moment, das sollte nie vergehen. Oder das ist wie im Himmel. Wir Menschen, wir sehnen uns nach Frieden, Harmonie und nach Geborgenheit. Und ich denke gerade da, wenn Menschen das über lange Zeit nicht erleben, dieses Gefühl von Geborgenheit, von Frieden und Harmonie, dann ist da wirklich so ein Nährboden da, um in eine Sucht reinzurutschen, um so eine Ersatzbefriedigung zu haben, um diese Sehnsucht ein Stück weit zu stillen. Ich sehe es aber auch noch in anderen Punkten. Ich staune immer wieder drüber, dass Menschen, die so Mitte, Ende 70 sind, die eigentlich ihren wohlverdienten Ruhestand genießen dürften, könnten, sollten, meinen, sie müssen in der Politik nochmal richtig viel reißen. Ich denke an Leute, die Millionen und Milliarden auf ihrem Konto haben und einfach nicht genug bekommen. Irgendwie spüren sie, es reicht nicht, es ist nie genug. Dieses Loch, das sie in ihrem Herzen haben, diese Sehnsucht, die da irgendwie drin ist, irgendwie die weitere Million, die nächste Milliarde, das nächste Großprojekt, es kann einfach diese Sehnsucht nicht stillen. Ich denke an Menschen, die in ihrem Büro einen Titel nach dem anderen hintapezieren können, die einen Preis nach dem anderen gewinnen. Und meine Wahrnehmung ist, dass solche Menschen oftmals mit jedem Titel, mit jedem neuen Preis missmutiger und unzufriedener werden. Sie spüren innerlich, ob sie es realisieren, weiß ich nicht, aber innerlich spüren sie, dass das, was sie erreichen können, was sie mit ihrer Kraft auf die Beine stellen können, dass das dieses Loch in ihnen nicht wirklich füllen kann. Und wenn diese Menschen dann sich vielleicht damit auseinandersetzen, dass wir haben jetzt die letzten Monate so viel mit Statistiken zu tun, aber wenn diese Menschen anfangen, sich mit einer Statistik auseinanderzusetzen, die sich seit Menschheitsgedenken sich nicht verändert hat und immer bei 100% liegt, nämlich die prinzipielle Sterberate, die liegt, die steht und die bleibt bei 100%. Ich sage immer wieder, es kommt keiner lebend hier raus. Und wenn diese zwei Pole zusammenkommen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Menschen einfach mega verzweifelt sind. Weil sie schaffen es nicht, diese Sehnsucht zu stillen, die da in ihnen drin ist, und der Tod als wirkliche Realität kommt irgendwie immer näher. Ich habe uns hier mal ein plastisches Beispiel mitgebracht, ein Seil. Dieses braune Stück hier sollen unsere 60, 70, 80, vielleicht 90 Jahre symbolisieren. Hey, es geht danach weiter. Es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Ich könnte noch eine Weile dastehen. Das Seil ist ziemlich lang. Die Ewigkeit steht im Verhältnis zu diesen 60, 70, 80 Jahren. Das ist kein Verhältnis. Versteht ihr, auf was ich raus möchte? Ich habe einen Dozenten gehabt, der hat in der Klasse, wo lauter 20, 30, 40-jährige Leute drinstehen, die in geistlichen Dienst gehen möchten, die voller Power sind, hat zu ihnen gesagt, hey, ihr seid Staub, aber mit einer ewigen Bestimmung. Ich fand es krass, wir kennen es eigentlich nur von Beerdigungen, aber wenn wir uns dessen bewusst machen, hey, wir haben diesen Abschnitt hier, aber da kommt mega viel hinterher. Wir haben eine ewige Bestimmung. Du und ich, wir haben eine Bestimmung für die Ewigkeit. Diese 60, 70, 80 Jahre, lass es 90 sein, das ist nicht das Endziel unseres Lebens. Wenn wir jetzt also unser ganzes Leben, unser ganzes Engagement, unsere ganze Kraft, unsere ganze Energie in diesen Abschnitt reinsetzen, was bleibt für den Rest übrig? Es heißt für mich nicht, dass ich mich nicht um meinen Körper kümmere. Ja, ich mache Sport, bei uns gibt es Obst und Gemüse, ich tanke Vitamin D. Ich kümmere mich um mein Haus, mal mehr, mal weniger. Wenn ich auf die Arbeit gehe, dann investiere ich mich dort und bemühe mich wirklich, mein Bestes zu geben. Ich bemühe mich, meiner Familie gut vorzustehen und für meine Kinder da zu sein, meine Beziehungen zu pflegen, in denen ich bin. Aber die Frage ist in diesem Ganzen, wofür schlägt mein Herz? Wohin setze ich die Prioritäten in meinem Leben, in meiner Lebenszeit? Wo setzt du die Prioritäten in deiner Lebenszeit? Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, ewige Werte. Jesus hat dieses Thema in der Bergpredigt mal aufgegriffen und Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Da sagt er: Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor den Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wir hören so viel von Nachhaltigkeit. Hey, Gott ist sehr stark daran interessiert an Nachhaltigkeit. Er ist daran interessiert, dass dein Leben wirklich auch für die Ewigkeit Schätze sammelt, die dann eben nicht von irgendwas zerfressen oder zerlegt werden können, das nicht mehr geklaut oder gestohlen werden kann. Für Jesus ist diese Ewigkeit, diese Zeit nach unserer Lebenszeit hier, eine absolute Größe. Und wenn man so die Evangelien liest, ist für Jesus irgendwie gefühlt, das, was danach kommt, viel wichtiger, viel essentieller als diese Lebenszeit hier. Und er wünscht sich für uns, dass wir einen Schatz sammeln für die Ewigkeit. Etwas, das eben nicht durch Erdbeben, nicht durch Feuer, nicht durch eine Wirtschaftskrise, nicht durch eine Flut und nicht durch ein Virus zerstört werden kann. Mich beruhigt eine Sache. Jesus fordert von uns normalerweise nichts, was wir irgendwie nicht bringen können. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass es auch für dieses Thema gilt. Am Ende dieses Kapitels, Matthäus 6, sagt Jesus: Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Mach das Reich Gottes, die Anliegen Gottes, zu deiner obersten Priorität. Lass es nicht zu, dass die Sorgen deines Alltags dich davon abhalten, Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen. Menschen von deiner Hoffnung zu erzählen. Lass es nicht zu, dass die Ungerechtigkeiten, die du in deinem Leben erlebt hast und erlebst, da ist niemand ausgenommen. Wir erleben alle Ungerechtigkeiten, die einen mehr und die anderen weniger. Lass es nicht zu, dass diese Ungerechtigkeiten dein Leben bestimmen, sondern setz dich ein für die Gerechtigkeit Gottes. Aber was ist das? Ich möchte ein Beispiel machen. Ich habe bei Open Doors, denke ich, war das, eine Geschichte gelesen. Da war eine Gruppe von Christen Ende 2019. Die wurden in ihrem Dorf von Anhängern einer anderen Religion richtig gehend verprügelt. Also nicht nur verbal, sondern wirklich handfest. Dann kam Corona und es kamen Hilfslieferungen auch dorthin. Und diese Christen haben sich entschieden, die Ungerechtigkeit, die sie erlebt haben, ihre jetzigen Entscheidungen nicht bestimmen zu lassen, sondern sie haben ihre Rationen halbiert und haben es im Dorf verteilt, auch an die Menschen, die sie verprügelt haben. Das sind Dinge, die im Himmel zählen, weil dadurch Leben verändert wird. Dadurch werden die Menschen, die sie verprügelt haben, kommen in Berührung mit den Werten des Himmels. Sie kommen in Berührung mit Jesus selber. Hebräer 10, Vers 34. Ihr habt mit denen mitgelitten, die im Gefängnis waren. Als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das voller Freude hingenommen. Denn ihr wusstet ja, dass ihr etwas Besseres besitzt, das ihr nie verlieren werdet. Das sind Menschen, die sind beklaut worden um die Güter, um die sie hart gearbeitet haben. Es hat ihnen Schweiß und Zeit und Kraft gekostet und sie haben es zugelassen, dass sie beklaut wurden. Hey, warum? weil ihr Blick auf die Ewigkeit gerichtet war, weil für sie das wichtiger war, was in der Ewigkeit für immer ihrs ist. Etwas Unspektakuläreres. Jesus fordert uns auf, hey, wenn du betest, dann geh in deine Kammer, mach die Tür zu und sprich mit deinem Vater im Himmel, denn er ist es, der in das Verborgene reinzieht. Ich möchte dir heute Morgen sagen, das Gebet, das du sprichst, die Gebete, die du vielleicht seit 10 oder 20 Jahren für irgendeinen Angehörigen oder irgendjemanden, den du kennst, vor Gott bringst, die sind für Gott von größerer und höherer Bedeutung, als wenn ich hier auf der Bühne vor der laufenden Kamera stehe und ein Gebet spreche. Bewerte deine Gebete, die du vielleicht schon vergessen hast, die einfach zu einer Gewohnheit geworden sind, nicht zu gering, sondern sie wiegen vor Gott so, so schwer und haben so große Bedeutung für ihn. Matthäus 26, die Stelle bringe ich auch nicht an der Folie. Da spricht Jesus vom Weltgericht und spricht davon, hey, das, was ihr einem von diesen meinen Geringen getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus bringt eine ganz neue Bewertung mit rein und sagt, hey, sieh das nicht einfach nur als das, was ich an dem anderen halt tue, als irgendeine Last, sondern hey, das ist wie wenn du es für mich tust. Von Mutter Teresa wird berichtet, sie war mit dem Reporter unterwegs und sie war unter Leprakranken, hat dort gearbeitet, hat den Menschen gedient. Und an einem, der eben wohl besonders schlimm dran war, den hat sie in den Arm genommen, hat ihn geküsst. Und dieser Reporter, als sie ein Stück weitergegangen waren, sagt zu ihr, boah, hey, für $1 Million würde ich das nicht tun. Mutter Teresa hat gesagt, hey, für $1 Million würde ich das auch nicht tun. Diese Frau hat verstanden, dass das, was sie hier investiert, dass das für die Ewigkeit zählt. Und für sie war das von wesentlich höherer Bedeutung als irgendwas Sichtbares. Hey, wenn du auf Geld verzichtest, auf Anerkennung verzichtest von Arbeitgeber, von Gesellschaft und investierst dein Leben und Jahre deines Lebens für deine Kinder, das ist das, was für Gott von höherer Bedeutung ist. Manchmal kommen wir vielleicht zu Leuten, und sind es gewohnt, dass man bei uns vom Boden essen kann. Bei denen kann man auch vom Boden essen, aber anders. Hey, vielleicht setzen die einfach ihre Prioritäten anders. Ich denke, wir sollten anfangen, Dinge, die wir sehen, anders zu beurteilen. Wenn du in der Pflege arbeitest mit demenzkranken Menschen, klar, du kriegst dein Geld, aber diese Liebe, die du da rein investierst, das hat Bedeutung bei Gott. Das sind Dinge, die für die Ewigkeit zählen. Da, wo du von Menschen eben nichts zurückbekommst. Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer applaudiert werden muss. Ne? Wir brauchen die Bestätigung von Menschen, die Anerkennung von Menschen. Wenn wir für die Anerkennung unseres Vaters im Himmel leben, dann verschiebt sich nochmal was. Ich möchte hier aber einen kurzen Einschub machen. Es wirkt vielleicht irgendwie so, dass wir unseren Platz im Himmel erarbeiten können. Nein, das meine ich nicht. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Wir kommen nur in den Himmel, wenn wir an ihn glauben, wenn wir Jesus unser Leben geben, wenn er der Chef in unserem Leben ist. Das ist die Grundlage, dass wir in den Himmel kommen. Aber Schätze sammeln, das ist was anderes. Wir können uns den Platz im Himmel nicht erarbeiten. Menschen zu geben, von denen du nichts zurückerwartest. Menschen zu geben, die dir nichts schenken können. C.S. Lewis hat mal gesagt, nichts, was wir nicht weggegeben haben, wird jemals wirklich unser sein. Das ist eine total schräge Rechnung für uns Menschen, ne? Die 1 und 1 gleich 2 rechnen. Bei Gott ist es, hey, gib weg, du hast eigentlich weniger und hast aber hinterher mehr. Sogar Sachen, die für die Ewigkeit für immer halten. Mein dritter Punkt, das Beste kommt zum Schluss. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 18, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Hier spricht Paulus von einem reichen Erbe. Wir brauchen diese geöffneten Augen, um diesen Blick für die Ewigkeit zu haben. Eigentlich sind wir Deutschen und wir Westler da volle Kanne im Vorteil zum Rest der Welt. Wir haben eine Lebensversicherung, wir machen einen Bausparvertrag, wir investieren Riester und was weiß ich. Wir investieren jeden Tag, jeden Monat, um dann irgendwann vielleicht, wenn wir es erleben und wie auch immer, das dann für uns zur Verfügung steht. Also dieses Denken haben wir Westler eigentlich und wir Deutschen voll drin. Matthäus 25, Vers 21. Das ist das Gleichnis, das Jesus erzählt von diesen anvertrauten 10 Zentnern. Und als dieser, der 5 bekommen hat, zu Jesus seine 10 bringt, sagt Jesus, der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Ich habe eine Geschichte gehört von so einem geigenspielenden Wunderkind, das einfach in ganz jungen Jahren schon virtuos gespielt hat. Und es kam zu einem Konzert mit dem Orchester. Das Kind steht vorne vor dem vollbelegten, Corona-freien Saal und spielt den ersten Titel. Der ganze Saal tobt, weil das sie einfach in den Bann zieht, dieses Kind. Und dieses Kind steht vorne mit unverzerrter Miene und schaut einfach nur in die Menge. Der zweite Titel, dasselbe Spiel, die Menge rast und das Kind steht wieder einfach nur da, ohne mit der Wimper zu zucken. Der dritte Titel, die Menge rast wieder und plötzlich verändert sich der Blick in das Gesicht von dem Kind. Es fängt an zu strahlen. Hey, was war passiert? In der letzten Reihe hat es seinen Meister entdeckt, der auch aufgestanden ist und auch applaudiert hat und auch begeistert war von dem, was dieses Kind auf der Bühne gezeigt hat. Wollen wir für die Freude unseres Herrn unser Leben investieren? Mir geht es hier nicht darum, Gott zufriedenzustellen. Das möchte ich hier echt betonen. Es geht nicht darum, Gott zufriedenzustellen, das wäre Religion. Sondern es geht darum, eine Liebesbeziehung zu führen, etwas für meinen Gott zu tun, den ich von ganzem Herzen liebe, für den ich mein ganzes Leben geben möchte. Also es geht um diese Liebesbeziehung. Es geht nicht darum, Religion zu betreiben. Jesus hat so viel für uns getan und er hat so viel für uns vorbereitet. Lohnt es sich, in diese ewige Heimat zu investieren? Ich bin davon überzeugt, ja. Es lohnt sich mehr als alles andere. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Ich war noch nicht im Himmel. Ich weiß es nicht, wie es wirklich sein wird. Aber wenn der Paulus schreibt von einem reichen Erbe, dann glaube ich, dass sich Gott da nicht lumpen lässt. Sagt man das hier so? Ich weiß es nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich denke, dass wir aus dem Staunen nicht rauskommen werden, was dort auf uns wartet. Wenn du jetzt heute Morgen hier bist oder wenn du an deinem Computer sitzt und du spürst, hey, da ist diese Sehnsucht, für die ich mein Leben lang gearbeitet habe, Jahrzehnte, und ich kann sie nicht füllen, dann möchte ich dich einladen. Jesus ist hier, der diese Sehnsucht in dir stillen kann. Jesus ist es, der dir eine Hoffnung geben kann, der dir eine Geborgenheit geben kann, der dir Frieden geben kann. Gib Jesus dein Leben, bitte ihn um Vergebung und mach einen Neustart mit ihm. Es lohnt sich. Und wenn du heute Morgen da bist oder am Computer sitzt und sagst, hey, ich habe irgendwie die Prioritäten die letzten Jahre echt falsch gesetzt. Ich möchte es neu justieren, möchte neu die Prioritäten auf das Reich Gottes setzen. Hey, dann ist heute ein guter Tag. Der Pauli ist hier und betet gerne für dich. Steh auch gerne bereit, wenn jemand Gebet möchte. Wenn du zu Hause bist, such einfach auch jemanden, der mit dir betet und geh selber ins Gebet. Ich möchte jetzt gern auch noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für das, was du für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, dass dieses Leben hier, diese 60, 70, 80, 90 Jahre, dass das nicht alles ist, sondern dass du eine Ewigkeit für uns vorbereitet hast und dass wir für diese Zeit dort wirklich Schätze sammeln dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, unsere Prioritäten neu zu setzen. Ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, dass es für uns eine absolute Realität wird, dass es für uns wesentlicher wird, auf das zu schauen, was nach diesem Leben kommt, als auf das, was morgen ist. Jesus, ich danke dir für diese Zukunft und diese Hoffnung, die du uns gibst. Und danke, dass wir dir unser Leben anvertrauen dürfen. Amen.